Herzlich willkommen beim Digi-Kompetenz-Podcast. Hier geht es um echte Inspiration rund um digitale Kompetenzentwicklung. Wir sprechen über Future Skills und die Transformation unserer Welt in den Bereichen Technologie, Nachhaltigkeit und Gesellschaft. Ihre Podcast-Hosts Anne Coag und Philipp Ramin begrüßen jede Woche inspirierende Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben. Und das aus den unterschiedlichsten Sichtweisen der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Politik und der Gesellschaft. Digi-Kompetenz. Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Coag und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Volker Beisch. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Väternetzwerks Compadres. Und er ist einer der profiliertesten Experten im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus Vätersicht im gesamten deutschsprachigen Raum. Volker hat eine Ausbildung zum Industrieelektroniker. Er hat in seiner Laufbahn sehr viel Gewerkschaftsarbeit geleistet. Und in dieser Zeit hat er mit dem mittlerweile als Komiker bekannten Ingo Appelt zusammengearbeitet. Ingo hatte alle möglichen Comedy-Szenen gespielt. Volker war Jugendvertreter in der Ausbildung und Vertreter aller Ausbildenden in Norddeutschland in dieser Kapazität. Und irgendwann mal saß er seinem eigenen Vater gegenüber, der Arbeitgebervertreter war. Mittlerweile ist er über 20 Jahre in dem Bereich Väternetzwerk unterwegs. Er schrieb 2008 ein Väterbuch. Und in der Zeit lernte er Robert Habeck kennen, der das Buch Verwirrte Väter geschrieben hat. Volker hat auch mit Robert Habeck gemeinsam, dass beide aus Schleswig-Holstein kommen. Volker ist bereits seit 2007 als Ashoka Fellow ausgezeichnet. Ashoka ist eine Non-Profit-Organisation zur Förderung von sozialem Unternehmertum. Volker hat zwei erwachsene Töchter und hat bereits damals vor mehr als 20 Jahren, was damals ganz exotisch war, die Elternzeit von Anfang an 50-50 geteilt. Ein Fun Fact zu ihm, er hat sehr lange Klarinette gespielt und im Rahmen eines Schüleraustausches mit USA hat er als Schüler mit seiner Marching Band im Super Bowl gespielt. Seine Marching Band hat in der Meisterschaft alle Marching Bands in den USA gewonnen. Volker sagt von sich selbst, er ist besonders neugierig, manchmal ein bisschen zu viel und er liebt es zu lernen. Herzlich willkommen, lieber Volker.
Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung, Anne. Ich freue mich auch, heute hier zu sein.
Also Volker, eine Marching Band, was hat das jetzt mit deiner Arbeit heute zu tun? Hast du einiges daraus gelernt, wie die Musik am besten spielt in der Arbeitswelt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, tatsächlich, es war ja vor 40 Jahren, ne? Also wenn sich heute viele Hörer wahrscheinlich fragen, Mensch, also da treten doch Michael Jackson und Taylor Swift in der Pause auf. Das war vor 40 Jahren noch anders. Also es war wirklich eine irre Erfahrung. Und es war so wie heute auch so ein bisschen, auch vielleicht auch mit meinem Thema, das war so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich habe wirklich gar nicht so gut Klarinette gespielt und Marching Band. Das ist wirklich eine Herausforderung, weil man muss auf der einen Seite natürlich die Noten auswendig können und gleichzeitig muss man sich die Schritte merken, ob links, rechts, vor, im Kreis und so weiter. Also es war echt eine Herausforderung, aber ich habe immer schon Herausforderungen geliebt und wahrscheinlich habe ich mir deshalb auch diesen Job gesucht, weil das ist, war vor 20 Jahren, wo ich angefangen habe, wirklich eine Herausforderung.
Also Volker, meine Kinder haben auch gefragt, wie war das damals in der Steinzeit?
Ja,
habe ich gesagt, ganz schön kalt.
Ja, das war nicht so wie heute, würde ich mal sagen. Genau.
Also wenn du jetzt schon bei Herausforderungen bist, als Gewerkschaftler gegenüber von dem eigenen Vater zu sitzen, der Arbeitgebervertreter ist, das ist sicherlich auch eine Herausforderung. Wie ging das aus? Also konntet ihr euch noch in den Augen schauen nach dem Gespräch? Und hat dein Vater dich auch geprägt für das, was du machst?
Ja, vielleicht fange ich mit dem ersten an. Natürlich hat sie mich extrem geprägt, natürlich auch. Auch gerade seitens der, wie du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, Herausforderungen. Also er hat auch Herausforderungen geliebt. Auch beruflicherseits, aber auch sportlicherseits, da hat er mich immer mitgenommen, irgendwie auch. Wir haben Waldläufe gemacht, er hat uns wirklich im Sport extrem auch begleitet. Und er hat sich wirklich viel Zeit genommen. Also für seine damalige Zeit und auch die Karriere hat er sich wirklich viel Zeit genommen. Und deshalb hat er mich sehr, sehr stark geprägt, würde ich sagen. Wie das ja nun alle Väter eigentlich tun. Ob sie anwesend sind oder auch nicht anwesend, sie prägen uns. Ja, zurück zu deiner Frage. Es gab halt so wirklich im Laufe unserer gemeinsamen Reise oder Biografie oder Aufwachsen schon einige Punkte, wo wir natürlich auch aneinander geraten sind. Ich als Gewerkschafter, er als Arbeitgebervertreter. Das war jetzt nicht immer so einfach. Es war aber auch auf der anderen Seite schon sehr klar, wer hier welche Rolle auch hat. Also insofern, es war keine Überraschung, dass ich da saß und dass ich ihn da jetzt getroffen hatte. Es gab aber andere Situationen, zum Beispiel auf einer Betriebsversammlung, und das war echt schwieriger, weil dort sein Chef, also der Vorstand, Personalvorstand, den haben wir als Jugendvertretung immer so ein bisschen durch den Kakao gezogen natürlich, ne, und so ein bisschen provoziert. Und der verstand das aber irgendwie nicht so richtig und hat wirklich nächsten Montag dann oder nächsten Tag meinen Vater zitiert in sein Büro und hat gesagt, Herr Balsch, also haben Sie Ihren Sohn nicht im Griff? Ich möchte das nicht mehr. Ne? Also wirklich völlig absurd eigentlich, als wenn mein Vater mir damals mit Mitte 20 noch sagen kann, was ich zu tun habe oder was ich nicht zu tun habe. Aber das waren schon so manchmal Situationen, das hat er mir alles erst im Nachhinein erzählt, wo ich auch so rückwirkend sage, boah, da hat er auch einiges ausgehalten, was ich da verzapft habe.
Wahnsinn. Also, wenn wir jetzt so das Thema Vätern angehen werden, also so später im Gespräch, wenn wir auch viel von Vätern, Väternetzwerke, Vereinbarkeit und so weiter und so fort, da gibt es die Begriffe, die ich als Mutter gehasst habe, ganz ehrlich, Hausfrau. Also ich finde irgendwie Hausfrau, Hausmann, Hausschuhe, es ist irgendetwas, was so abgestellt so sich anhört. Kannst du was mit dem Begriff Hausmann etwas anfangen?
Das war für mich nie die Alternative. Natürlich, als ich dann ein Jahr in Elternzeit war, was ja, wie gesagt, vor 20 Jahren noch sehr ungewöhnlich war, wurde ich auch teilweise als Hausmann tituliert. Und ich habe mir gesagt, nee, ich bin in Elternzeit und ich werde wieder
Genau.
zurückkehren. Hausmann oder Hausfrau ist ja wirklich begrifflich gesehen auch ein Begriff, der ja eher aus den 60er, 70er Jahren geprägt worden ist und wo klar war, dass die Mutter zu Hause bleibt, wenn das Kind kommt und der Vater Karriere macht, so wie es bei meinen Eltern übrigens war und wo es auch tatsächlich auch zu dieser Situation gekommen ist, dass mein Vater meiner Mutter wirklich verboten hat zu arbeiten. Gar nicht, weil die sich jetzt so schlecht verstanden haben, sondern weil das hatte Auswirkungen, gesellschaftliche Auswirkungen. Und mein Vater hatte mir auch nochmal erzählt, ja, das war total schwierig, weil sowohl die Nachbarschaft wie auch die Kollegen sprachen auch denn darüber, nach dem Motto so, naja, kannst du deine Familie nicht alleine ernähren? Also ne, in diesem Milieu, sage ich mal, bin ich noch aufgewachsen. Und deshalb kann ich jetzt mit diesen Begrifflichkeiten Hausfrau, Hausmann überhaupt nichts anfangen. Auch wenn man Umfragen, das ist auch ganz interessant. Es gibt immer wieder Umfragen auch dazu. Und es wünschen sich tatsächlich nur 1% aller Frauen einen Hausmann. Ne? Also der Begriff des Hausmanns, der ist völlig out. Also heute redet man halt über aktive Väter, so wie ich das halt tue, auch wenn ich auch Väter meine, die auch Elternzeit nehmen. Aber sonst ist das wirklich ein altmodischer Begriff, den ich so oder Hausfrau, den ich eigentlich gar nicht mehr be benutze, beziehungsweise dann höre.
Du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, es verändern sich die Dinge ein bisschen, was solche Begrifflichkeiten angeht, aber vielleicht auch, was beispielsweise die Rolle von Gewerkschaften angeht. Kannst du da mal so ein bisschen, du bist ja letztlich so mittendrin statt nur dabei, auch deine Beobachtungen mit uns teilen, was sich gerade so in diesem Spannungsfeld New Work, Digitalisierung, gewerkschaftliche Arbeit, wo wir uns da heute befinden und welche Rolle Gewerkschaften aktuell spielen oder vielleicht auch spielen sollten in diesen ganzen Transformationsprozessen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das wird oft vernachlässigt, ne? Also gerade wenn wir über New Work reden oder auch Vereinbarkeit, dann wird mehr oder weniger auch gar nicht über die Rolle der Gewerkschaften auch gesprochen, obwohl die Rolle der Gewerkschaften schon damals natürlich eine extrem wichtige Rolle gespielt hat. Also ne, die 35-Stunden-Woche. Also dafür bin ich damals noch auf die Straße gegangen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. So, aber auch so, Papi gehört am Samstag mir. Das sind Slogans, die kamen von den Gewerkschaften. Und das heißt, die Gewerkschaften hatten per se eigentlich schon immer auch das Thema Familie im Blick. Die haben es noch nicht so positioniert, wie sie es heute tun. Heute sind sie ja also fast fortschrittlich oder sie sind fortschrittlicher in ihren Forderungen natürlich auch gerade als die Arbeitgeber. Weil natürlicherweise auch jetzt ne, die neue Vorstandsvorsitzende, sage ich schon, die neue Gewerkschaftssekretärin der IG Metall, erstmalig eine Frau, mit der ich auch schon viel auf dem Podium saß und die natürlich jetzt auch ganz klar auch nicht nur Arbeitszeitverkürzung aufgrund von vielleicht anderen Herausforderungen, Fachkräftemangel und so weiter, sondern die fordert das natürlich auch aufgrund der Familie, aufgrund der Vereinbarkeit. Und das sind jetzt ganz neue Töne in den letzten Jahren. Auch die VW-Vorsitzende, also wir haben ja auch VW als Kunde, Betriebsratsvorsitzende, auch eine Frau, auch mit der, sage ich mal, Idee, tatsächlich auch da wirklich Beruf und Familie auch miteinander zu vereinbaren und den Mitarbeitenden tatsächlich auch Auszeiten zu gönnen. Deshalb reden wir heute ja auch über die 4-Tage-Woche.
Wie siehst du eigentlich die heutige Arbeitswelt? Weil ich bin ein Stück weit hin und her gerissen. Jetzt beschäftige ich mich ja auch ganz viel mit Skills und mit diesen ganzen Kompetenzthemen. Und einerseits bietet diese heutige Arbeitswelt ja unglaublich viele Möglichkeiten und eigentlich eine gewisse Art der Grenzenlosigkeit. Andererseits habe ich auch manchmal das Gefühl, dass die Leute heute nicht unbedingt glücklicher sind, nicht unbedingt zufriedener sind. So ein bisschen ein Widerspruch. Man will nicht zurück zu dem Muffigen der Vergangenheit. Gleichzeitig hatte das vielleicht auch was Behutsames, was Überschaubares. Was sind da deine Reflexionen dazu?
Ja, das ist so quasi Fluch und Segen, ne, des Homeoffice, auch was du ansprichst, oder auch von New Work. Also auf der einen Seite wünschen sich Eltern, also da haben wir Studien, die belegen das auch, dass zwischen 80 und 90% das flexible Arbeiten im Prinzip den Eltern besonders wichtig ist. Und das hat natürlich auch Gründe, auch die daran liegen, zum Beispiel auch in der Corona-Zeit. Da ging das ja gar nicht anders. Also da mussten die Eltern flexibel arbeiten, sie mussten in Schichten arbeiten, sie mussten abends, nachts teilweise arbeiten. Also das heißt, das ist so ein bisschen die Geburtsstunde auch der Flexibilität ja auch gewesen. Vorher war Telearbeit ja auch so ein bisschen verpönt, ne? Also man musste den Schreibtisch dann zu Hause einrichten und ergonomisch musste alles passen. Also das war überhaupt gar nicht so in dem Sinne auch der Mitarbeitenden. Und heute ist das wirklich Fluch und Segen. Auf der einen Seite genießen sie das und sagen sie, die brauchen das auch. Auf der anderen Seite sagen sie natürlich aber auch, ja, wann haben wir eigentlich mal Feierabend? So, ne? Und wenn die Kinder im Bett sind, dann erleben wir das oft, dass die Kinder, dass die Eltern tatsächlich dann beide gegenüber mit einem Glas Wein oder einem Tee dann am Laptop sitzen, ne, und noch weiterarbeiten. Und das ist natürlich auf Dauer nicht durchzuhalten. Und das erleben wir auch ganz stark. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade in unserem Netzwerk im Sommer, letzten Sommer, eine Umfrage gemacht zum Thema Belastung. Und da haben 85% der Väter gesagt, sie sind stark oder sehr stark belastet. Und dann haben wir auch nochmal gefragt, wie ist das eigentlich bei den deren Partnerin. Und da war es 90 bis 95% sogar. Also das heißt, wir haben eine hochbelastete Elternschaft, auch durch Corona, durch New Work, durch Flexibilisierung, durch Homeoffice. Also das heißt, jetzt brauchen wir wieder Regularien, um wirklich in eine, ja, vielleicht Normalität kann man gar nicht mehr sagen, aber in eine Arbeitswelt zurückzukehren, die auch jetzt wirklich diese gesundheitlichen Auswirkungen mehr in den Blick nimmt. Und deshalb bin ich ja auch ein Verfechter der 4-Tage-Woche, weil wir brauchen wirklich Erholungszeiten, entweder zwischendurch, ne, den freien Mittwoch oder 3 Tage am Stück. Also da muss jetzt was passieren. Da mache ich mir auch richtig Sorgen, also um meine Väter und aber auch die Mütter natürlich oder deren PartnerInnen. Und da ist jetzt nicht nur die Politik, sondern auch die Gewerkschaften gefordert.
Volker, wir reden jetzt auch schon gleich so richtig im Thema drin. Väternetzwerke, also Elternschaft, Vereinbarkeit. Du bist mit Compadres, mit deiner Arbeit unterwegs mit Väternetzwerken in großen und bekannten Unternehmen, also weltweit agierenden Unternehmen, warum machen Unternehmen Väternetzwerke? Brauchen die Väter ein Safe Space? Oder was ist der Hauptgrund, warum das jetzt anfängt ins Laufen zu kommen?
Ja, ins Laufen gekommen ist es ja schon länger, aber das hat damals andere Gründe gehabt. Also als ich angefangen habe, da war es wirklich so nach dem Motto, naja, okay, lassen wir doch mal die vereinzelten Väter, ne, also in 2002, auch mal in Elternzeit gehen. So. Das war aber natürlich dann in dem Augenblick, wo von der Leyen auch das Elternzeitgesetz 2007 verabschiedet hat, oder beziehungsweise der Bundestag, die war ja Familienministerin, hat das initiiert mit. Und da war es wirklich so der Grund, zu sagen, nee, wir brauchen eine Chancengerechtigkeit. Also in dem Augenblick, wo tatsächlich das Kind kommt, heißt es ja nicht automatisch, dass die Frau zu Hause bleibt, so wie früher, bei meiner Mutter, sondern dass sie auch wieder einsteigt, dass sie wieder Perspektiven hat, auch dass sie die Möglichkeit hatte, auch Teilzeit zu machen, Jobsharing und so weiter. Also das waren die Gründe, weshalb auch klar war relativ schnell, wenn das denn auch stattfinden soll, dann braucht es natürlich auch ein Backup, beziehungsweise dann braucht es natürlich auch den Vater, der sich auch um Kinder kümmert. Und das wurde lange Zeit überhaupt nicht mitgedacht. Und jetzt so 2015, da kam ja dann die nächste große Änderung auch im Elternzeitgesetz, wo es dann auch um das Elterngeld Plus oder halt auch um diese Partnerschaftsmonate auch ging. Also das heißt, es gab immer wieder auch Versuche der Politik, natürlich nicht genügend Versuche, aber es gab Versuche, das Thema auch der Chancengleichheit auch immer wieder mit einzufädeln im Prinzip in diese Gesetzgebung. Und heute haben wir eine ganz andere Situation. Natürlich, das ist angesprochen und da seid ihr wahrscheinlich auch viel, viel tiefer drin zum Thema Fachkräftemangel. In vielen Branchen erleben wir das. Wir haben das nicht erst seit Corona, es gab auch schon davor. Aber jetzt wird es natürlich dramatisch teilweise auch, also im Gesundheitsbereich, aber auch im IT-Bereich, wo ihr ja ganz stark auch unterwegs seid. Vielleicht könnt ihr auch da nochmal so ein bisschen erzählen, was ihr so erlebt. Aber was ich erlebe mit meinem Unternehmen ist wirklich so, dass die das jetzt ganz klassisch auch aus dem Recruiting und Employer Branding Sinne her machen und da wirklich jetzt auch erleben, dass die Zielgruppe der Väter relativ, sage ich mal, wählerisch auch ist und sie nicht davon ausgehen können, ne, einmal SAP oder einmal Sanofi, immer Sanofi, sondern sie müssen was dafür tun. Und da kam natürlich dann auch die Idee des Compatris oder des Väternetzwerks Compatris vielen Unternehmen auch sehr recht, weil sie dann auch erstmalig überhaupt Angebote hatten, die sie oft vorher überhaupt nicht hatten, für die Zielgruppe der Väter.
Sehr, sehr
Aber wie ist es
spannend.
bei euch? Also wie erlebt ihr das so? Auch gerade im IT-Sektor, da seid ihr ja extrem viel unterwegs. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen oder?
Absolut. Also das Thema wird immer präsenter. Es ist nicht mehr wegzuignorieren. Die Zahlen sprechen ja auch so ein Stück weit für sich, die man überall auch erhebt und auch die Unternehmen für sich erheben. Und am Ende des Tages merkst du schon auch, dass die Kriterien, warum sich ein potenzieller Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin für ein Unternehmen entscheidet, halt weit mehr ist als nur irgendwie eine Zahl, die da auf dem Papier steht oder eine Marke, sondern eben dieses Gesamtpaket. Ja? Also inwiefern kann ich auch einfach mein Leben in Einklang bringen mit meiner beruflichen Karriere. Also das wird auch immer, ich sag mal, öffentlicher thematisiert. Ja, es ist jetzt auch nicht mehr so, dass man das hinter vorgehaltener Hand macht, sondern das ist einfach ein ganz zentraler, ausschlaggebender Punkt. Ich glaube trotzdem, oder es mein Gefühl ist, dass es immer noch an ausreichenden Mechanismen hakt, so grundsätzlicher Natur, weil am Ende des Tages hängt es natürlich auch an Infrastruktur, an Betreuungsplätzen etc. Und da machen sich junge Familien natürlich schon ganz, ganz viele Sorgen. Und das ist ein riesiger Stressfaktor, wenn man einfach nicht weiß, ob man dann für das Neugeborene oder für wen auch immer dann einen Betreuungsplatz bekommt und wie man das machen soll. Ja, und gerade wenn du eben zwei Menschen hast, die beide karrieretechnisch intensiv unterwegs sind, dann wird die Luft dann schon sehr schnell dünn und dann auch die Frage, ja, wo verzichtet man? Wer übernimmt dann was? Weil am Ende des Tages hat der Tag halt nur 24 Stunden. Also das ist ein bisschen das, was mich an der Diskussion manchmal noch ein bisschen stört, dass so die Operationalisierbarkeit für mich noch nicht abschließend geklärt ist und dass es einfach auch noch an grundsätzlichen Basics mangelt, gerade in den Großstädten, wo dann einfach noch nicht das Angebot da ist, um wirklich eben auch das Gefühl zu geben, hey, lehn dich zurück, da gibt es Unterstützung. Ja, du kannst dein Kind in gute Hände geben und es soll ja nicht nur darum gehen, dass man das Kind irgendwie weggibt, einfach, dass es weg ist, sondern einfach in gute Hände. Ja, also das ist so ein bisschen auch, sagen wir mal, eine eigene Wahrnehmung, die ich mitbekomme, wo einfach auch Familien dann oft sagen, naja, ihr Theoretiker da und Unternehmen und Netzwerke, so die Realität sieht leider halt in manchen Bereichen noch ein bisschen anders aus.
Ja, aber also genau das, Philipp, was du jetzt gerade angesprochen hast, erleben wir natürlich auch, ne? Und deshalb brauchst du ja auch diesen Dreiklang. Was nützt es irgendwie, wenn die Väter und die Mütter sich, sage ich mal, in ihre Rollen auch transformieren, sie
Genau.
wirklich paritätisch arbeiten wollen, wenn der Arbeitgeber Maßnahmen zur Verfügung stellt, aber die Rahmenbedingungen nicht stimmen, ne? Und du sagtest, wobei ich wirklich hier auch nochmal anmerken möchte, in den Großstädten läuft es schon relativ gut. Also, ne, hier, also klar, als Hamburger sind wir, sage ich mal, sowieso im großen Vorteil, was die Kita-Frage auch angeht. Wir haben schon relativ früh, auch schon zu meiner Zeit, auch eine sehr verlässliche Kita-Betreuung gehabt. Heute ist sie sogar komplett kostenlos bis 16 Uhr. So, das ist schon ein ziemlicher Luxus, wenn man aber tatsächlich aufs Land geht, ne, oder auch in den Süden, also Bayern, Baden-Württemberg. Da sieht es völlig anders aus. Da gibt es teilweise Kita-Plätze, die gehen dann nur bis 14 Uhr. Oder die Mütter, also oft sind es dann die Mütter ja, sollen dann die Kinder auch teilweise um 12 zum Essen abholen und dann dürfen sie noch mal eine Stunde oder zwei in die Kita. Also das ist völlig absurd und es passt überhaupt nicht mit den heutigen Rahmenbedingungen und mit den heutigen Anforderungen auch zusammen, die natürlich jetzt gerade auch Mütter und Väter auch haben und auch gerade seit Corona, wo wir sehr virtuell natürlich auch unterwegs sind. Also das ist eines der größten Probleme und der Spiegel hat ja gerade auch diese Kitastrophe auch sehr gut beschrieben, auf die wir zu rasen und ne, die natürlich auch wieder mit dem Fachkräftemangel zu tun haben. Also es ist ja nicht nur so, dass die Politik nicht genug Geld, da haben sie schon relativ viel investiert in den letzten Jahren, aber heutzutage ist es wirklich so, dass viele wirklich gar keine Öffnungszeiten oder ihre Öffnungszeiten nicht mehr halten können, viele Kitas, weil sie tatsächlich gar kein Personal haben. Und, ne, oder die Personaldecke so dünn ist, weil und in dem Augenblick, wo natürlich jetzt so eine Corona- oder auch Grippewelle jetzt auch wieder kommt, sie teilweise echt schon um 15 Uhr schließen müssen. Und das ist natürlich wirklich für Eltern eine Vollkatastrophe, ne? Oder auch Proteste. Also ganz ehrlich, also wenn wir jetzt hier diese ganzen GDL-Streiks oder jetzt auch, ne, die Bauernproteste, ja, dann wird gesagt, ja, lassen Sie Ihr Kind doch zu Hause. Die Schulen schließen teilweise. Wo ich denke, ey Leute, denkt doch mal mit, was sollen denn die Eltern machen? Sollen die jetzt ihre 2-, 3-Jährigen irgendwie, ne, wieder auf den Schoß nehmen, wenn sie dann das überhaupt können? Und also das sind schon so Absurditäten, wo aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht Eltern, Mütter wie Väter überhaupt nicht mitgedacht werden. Und es wird oft so ein bisschen, naja, die kriegen das schon irgendwie hin. Die können ja nicht so wie die Bauern oder die Lokführer jetzt mal so streiken. Könnten sie, aber ich meine, das würden Eltern natürlich in dem Sinne nicht machen können.
Ist auch sehr spannend, also kommunikativ, dass da manche Sachen also hinten wegfallen. Ich erlebe das als alleinerziehende Mutter jedes Jahr am Buß- und
Ja,
Bettag in
das glaube
Bayern.
ich.
Also Buß- und Bettag, der Feiertag, der abgeschafft worden ist für die Eltern, der aber noch besteht für die Kinder in den Schulen. Das sagt dann alles. Also die haben einen Tag frei und die Eltern aber nicht, um auf sie aufzupassen. Das ist schon ganz, ganz spannend. Volker, du hast jetzt auch also so von Vätern und Müttern geredet, von Väternetzwerken geredet. Es gibt Väternetzwerke, aber ich zumindest nehme nicht so oft wahr, dass es Mütternetzwerke gibt. Es gibt Frauennetzwerke überall. Das ist aber nicht das Gleiche. Wie siehst du die Situation? Sind Mütter auch ausreichend unterstützt in den Unternehmen?
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Mit der habe ich mich wirklich erst eigentlich seit letztem Jahr auseinandergesetzt, so richtig, weil so wie du auch das schon angedeutet hast, also war ich eigentlich der Annahme, naja, es gibt ja Frauennetzwerke. Und die Frauennetzwerke, die unterstützen ja nun auch, klar, selbstverständlicherweise vielleicht auch die Mütter. So, das ist dem nicht so. Und wir haben ja wirklich also ein Kunde jetzt letztes Jahr aufgenommen, der wollte mit uns, ne, ins Väternetzwerk starten, das war total spannend. Und dann sagte er, nee, nee, also es funktioniert leider nicht, weil wir brauchen auch noch Angebote für die Mütter. Und in dem Augenblick ist mir das so klar geworden, oder habe ich erstmal auch natürlich gefragt, naja, ist das wirklich so? Also haben wir Frauennetzwerke, die sich tatsächlich auch für Mütter engagieren, die für Mütter eintreten, die für Mütter auch dann im Sinne von Beruf und Familie irgendwie auch Maßnahmen einfordern. Und da haben wir festgestellt, also wir haben dann recherchiert, ne, es gibt ja viele große Frauennetzwerke, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen Unternehmen. Das ist ja heutzutage wirklich so eine Selbstverständlichkeit. Und da ist uns klar geworden, nee, da ist eine Lücke. Da ist eine Lücke im System, so wie damals auch uns aufgefallen ist, für die Väter gibt es auch nichts, gab es für die Mütter oft auch nichts. Und die Frauennetzwerke, die stehen ja sehr stark ein auch so, ne? Und das erlebst du ja wahrscheinlich auch selber, auch in deinen Gesprächen an. Und das funktioniert auch wunderbar, aber nicht jede Mutter, auch gerade wenn sie wieder zurückkommen nach der Elternzeit, möchte dann tatsächlich natürlich auch schon wieder, ne, sofort durchstarten, sondern erstmal gucken, ja, wie läuft das mit meinem Vorgesetzten, wie läuft es mit meinen Kollegen, wie läuft es mit meinem vielleicht auch Partner, wie läuft es mit meinen Kindern und so weiter. Also das heißt irgendwie, da braucht es eine ganz andere Sensibilität, da braucht es auch andere Maßnahmen, da braucht es auch ein anderes Mindset. Und das hat uns wirklich veranlasst, dann zu sagen, okay, warum gibt es eigentlich keine Mütternetzwerke? Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir jetzt 12 Jahre Väternetzwerke gemacht, jetzt entwickeln wir gerade ein Angebot, auch für Mütter, also Comatris, und es läuft wirklich extrem gut. Also, und weil genau die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sagen auch, ja, stimmt, das haben wir irgendwie, also will nicht sagen übersehen, aber die Mütter wurden da auch nicht so ernst genommen, ne? Nach dem Motto, na ja, jetzt bist du Mutter, jetzt kannst du ja nicht mehr so durchstarten, du hast ja jetzt irgendwie ein Kind, auf das du Rücksicht nehmen musst. Ich meine, du kennst das als Alleinerziehende, ne? Und als vollzeittätige alleinerziehende Mutter wahrscheinlich extrem gut, diese Sprüche. Und das war echt wirklich, also da sind mir wirklich nochmal die Augen geöffnet worden. Und deshalb finde ich das jetzt mega spannend natürlich. Und das ist natürlich nochmal spannender, wenn wir die Väternetzwerke und die Mütternetzwerke also miteinander auch synchronisieren, sie miteinander ins Gespräch bringen, sie wirklich auch gucken, ja, wo hakt es denn wirklich im Miteinander auch? Nicht nur in der Zielgruppe der Mütter und in der Zielgruppe der Väter. Also hochspannend.
Mal unabhängig davon, ob wir jetzt, sagen wir mal, uns Mütter oder Väter angucken, welche Rolle spielt denn auch, sag mal, eine bildungstechnische Aufklärung von Müttern und Vätern, dass man gewisse Dinge anders tun kann, vielleicht auch in Richtung Mindset zu denken, wie sich die Dinge verändert haben. Vielleicht ist das ja vielen Müttern und Vätern noch gar nicht klar, wie man das tut, weil man wurde eben anders sozialisiert. Man lernt sowas ja auch in der Regel nicht in der Schule und im Studium. Welche Rolle spielt Bildung auch beim Thema Vereinbarkeit?
Das spielt eine ganz große Rolle im Prinzip, aber also wie du es schon gesagt hast, man lernt es nicht, ne? Also es wird ja immer wieder auch diskutiert, so der sogenannte Elternführerschein, von dem ich eigentlich nichts halte. Aber es braucht viel mehr selbstverständliche Fortbildungsangebote. Und ich bin natürlich ein Verfechter, zu sagen, warum haben wir nicht ein Schulfach, ne, was zum Beispiel, ja, wie auch immer man das jetzt nennt, ne, also Vereinbarkeit wahrscheinlich nicht, aber Lebensmodelle zum Beispiel, ne? Und das umfasst ja dann, würde ja ganz viel umfassen tatsächlich. Es gibt ja noch, man muss sich ja nicht nur als Paar oder als Elternpaar finden, da gibt es ja ganz andere Lebensmodelle. Das finde ich so elementar und so existenziell eigentlich, dass wir uns darüber möglichst früh auch schon Gedanken machen. Das haben wir, aber da sind wir wirklich weit entfernt von, leider, muss man sagen. Auch in der Ausbildung wird noch relativ wenig auch zum Thema Vereinbarkeit. Auch da könnten ja auch Unternehmen tatsächlich sehr, sehr gut auch Angebote auch machen. Aber was wir machen, und das ist das, also da füllen wir so ein bisschen die Lücke auch aus, wir qualifizieren ein Stück weit die Väter halt auch. Wir nehmen sie mit, wir beantworten ihre Fragen von Anfang an, bevor sie tatsächlich auch dann tatsächlich in Elternzeit gehen. Was kommt da auf sie zu? Was sind wirklich auch aus Sicht der Bindung zum Beispiel auch ganz wichtige Themen? Also, ne, man muss sich das oder ihr müsst euch das so wirklich vorstellen, das ist wie so eine Art Fortbildungskatalog, den wir anbieten in den Unternehmen, zum Thema Gesundheit, zum Thema Work-Life, zum Thema Erziehung, zum Thema Schule, zum Thema Social Media. So, und die Mitarbeitenden unserer Mitgliedsfirmen, die können sich da bedienen. Die können aber auch nicht nur, die kriegen nicht nur Input, sondern sie haben im Prinzip dann auch die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen, weil dann wird es erst greifbar, dann wird es erst pragmatisch, beziehungsweise auch, dann wird es so, dass wahrscheinlich auch andere von Vätern profitieren, die schon 2, 3, 4 Schritte weiter sind, die schon vielleicht auch ältere Kinder, Schulkinder, pubertierende Kinder, wie auch immer, oder auch Väter, die in Führung sind, die in Teilzeit sind. Also deshalb, glaube ich, ist Bildung ein unglaublich wichtiger Punkt, nicht nur in unserer Arbeit, sondern insgesamt im Bereich Vereinbarkeit. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist noch extrem viel zu tun.
Ja, vielleicht trägt er da auch ein bisschen die Masterclass dazu bei, die wir mit Roman Geider gemacht haben,
Absolut,
die du
absolut.
freundlicherweise auch unterstützt. Vielleicht in dem Zusammenhang, sind so Vorbilder, Role Models wichtig? Jetzt war Roman mal wirklich jemand, ein Vater, der das ja sehr, sehr öffentlich gemacht hat, der ein Buch geschrieben hat, der diese Masterclass mit uns gemacht hat, der relativ auch viel Inneneinblicke von sich und seiner Familie preisgegeben hat, um damit vielleicht auch andere Väter, andere Familien zu motivieren. Reden wir da nach wie vor zu wenig drüber, auch über die erfolgreichen Beispiele, weil wir reden ja ganz viel auch, was alles schlecht ist und um Politik und überhaupt. Aber vielleicht ist es auch mal gut oder auch wichtig, eben diese erfolgreichen, tollen Menschen mal in den Mittelpunkt zu stellen, die es vielleicht schon hinkriegen gemeinsam. Wie denkst du dazu?
Ja, Philipp, das ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Und ich bin euch so echt dankbar auch, dass ihr diese Arbeit macht, weil auch gerade, ne, mit Roman Geider angesprochen, mit der Masterclass, ich glaube, das ist so extrem wichtig, solche Menschen, die wirklich sich schon lange Jahre jetzt auch damit auseinandersetzen, die mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Und ne, du hast ja angesprochen oder auch gefragt, ne, wie entwickelt sich Bildung und so weiter. Und wir müssen weg von dieser klassischen Bildung, vielleicht von den klassischen Vorträgen auch ins Digitale. Wir müssen es wirklich flexibel gehandhabt, so auch gerade für Eltern total wichtig. Ne, diese Masterclass gerade von euch mit Roman Geider, die kann man ja überall hören, wie ein Podcast. Und das ist genau das, was wir heute brauchen. Also wir brauchen Menschen wie ihr, die tatsächlich das so gut aufarbeiten. Und dann brauchen wir aber natürlicherweise klar auch Menschen wie zum Beispiel Roman Geider, der wirklich da auch den Mut hat, wirklich intensiv und wirklich sehr ausführlich und auch mit den Pain Points, also auch mit den
Genau.
Schmerzpunkten, auch mal sich
Richtig.
zeigt, was das bedeutet. Und ich meine, Roman Geider ist ja nun wirklich eine Top-Führungskraft und der teilt sich das wirklich gerechterweise auch mit seiner Frau Laura. Und wie er das tut, und das ist wirklich total spannend zu sehen. Und deshalb bin ich, wie gesagt, da auch so glücklich, dass ihr da wirklich so den Faden aufgenommen habt, und wirklich die Möglichkeit auch vielen Vätern gibt, und das habe ich jetzt schon an Rückmeldung auch gehört, dass sie sich natürlich nicht eins zu eins jetzt, ne, du, ne, den Roman Geider irgendwie sich hier nach Hause holen, sondern dass sie sich das abgucken, was sie tatsächlich auch brauchen, was ihnen zu ihrer Biografie auch passt, was zu ihrer Branche, was zu ihrem Lebensumfeld, wie auch immer passt. Also das ist wirklich eine ganz, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, Bildung wirklich so, ja, vielleicht auch nach Hause zu holen und für sich so zu nutzen, wie es wirklich passt. Und dafür brauchen wir noch viel, viel mehr Roman Geiders oder auch Mütter, ne? Vielleicht macht ihr auch mal eine Masterclass mit Simone Carstensen von der Telekom oder wie auch immer, so, weil
Schau
ich
mal,
glaube, auch dafür
gute
brauchst du noch
Idee.
viel, viel mehr.
Also, das ist eine super Idee, Volker. Das müssen wir dann später dann vertiefen. Die
Sehr gerne.
Frage bei dieser Geschichte, wir reden jetzt auch von der Bildung von den Vätern und von den Eltern an sich, Bildung und Weiterbildung. Muss es allgemein im Unternehmen auch eine weitere Ausbildung geben für diejenigen, die Unternehmen betreuen, die nicht Eltern sind, also in Führungskraftposition in HR? Wie weit sind wir da mit den Modellen, die möglich wären, damit ich dann auch meinen Mitarbeitenden gerecht unterstützen kann für die neuen Arbeitsmodelle?
Ja, da sprichst du eine extrem wichtige Zielgruppe an, weil das ist natürlich, wir wissen das zum Beispiel auch aus der rein nur aus der Vätersicht, Da ist es wirklich so, da gibt es eine Studie, die belegt das eindeutig, dass in dem Augenblick, wo die Führungskraft mit einem guten Beispiel vorangeht, also die müssen jetzt nicht in Elternzeit gehen oder so, ne, aber die müssen ein Mindset entwickeln, die müssen sich aktiv damit auseinandersetzen, zu den Vätern gehen und sagen, Mensch, wie wollen wir es denn machen organisatorisch? Ich habe gehört, ne, du bist Vater, lass uns doch mal zusammensetzen, lass uns doch mal einen Plan machen. Also so viel selbstverständlicher, ohne vielleicht auch Befürchtungen oder Ängste, ne, gleich im Kopf zu haben, oh Gott, ne, mein ganzes Team bricht zusammen oder wie auch immer. Und in dem Augenblick, wo Führungskräfte das tun, erreichen wirklich 80% der Väter wirklich ihre Vereinbarkeitsmodelle. So, da sieht man, wie wichtig die Aufklärung beziehungsweise auch die Arbeit mit Führungskräften ist. Und ich finde auch, also, man wissen wir jetzt alle, Führungskräfte stehen wahnsinnig unter Druck. Sie sollen alles, ne, das ist ja so der Allrounder schlechthin. Und wird ja immer gesagt, ja, also die Führung muss jetzt das und das auch noch tun. Und da finde ich auch, braucht es auch ganz neue Formen. So, und da ist natürlich auch wieder, also mache jetzt, ne, wirklich keine Werbung für euch, weil wir jetzt miteinander reden, sondern weil ich das so überzeugend finde. Diese Masterclass ist eine gute Möglichkeit, Führungskräfte zu schulen. Und ich sage euch jetzt was, von den 40 Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, gibt es vielleicht eine Handvoll Unternehmen, die tatsächlich im Bereich Vereinbarkeit nur Führungskräftetrainings machen. Und da sagen natürlich viele Führungskräfte, wie Andrew auch richtig, ne, oder auch Philipp so auch gesagt haben, naja, also die sind so unter Druck, die können sich jetzt nicht mal einen Tag rausnehmen und mal zum Thema Vereinbarkeit. Also das heißt, sie brauchen völlig neue Herangehensweise, völlig neue Formen der Bildung, aber extrem, und da bin ich dann wieder sehr kategorisch, ich finde, das ist eine verpflichtende Aufgabe, weil wir wissen heutzutage, wie wichtig tatsächlich auch die Zielgruppe der Mütter und Väter ist, es eine der loyalsten Zielgruppen überhaupt im Unternehmen. Und wenn ich die als Führungskraft nicht im Blick habe, auch pflegende Angehörige, ne? Also wir reden hier nicht nur über junge Mütter und Väter, sondern auch die pflegende Angehörige haben. Wenn wir die nicht fokussieren mit neuen Bildungsangeboten, mit neuen, aber auch verpflichtenden Bildungsangeboten, ich glaube, dann haben wir echt Probleme. Und wir haben in Deutschland schon genug Probleme. Also die sollten wir uns nicht auch noch irgendwie reinholen.
Heute schreiten wir mal über zu dem Thema. Wir sind ja im Digi-Kompetenz-Podcast. Jetzt haben wir die Kompetenzen an sich. Spielt die Digitalisierung für oder gegen Väter?
Ja, das diskutieren wir auch. Da würde ich mich, also würde mich auch mal eure Haltung auch mal interessieren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das finde ich ein relativ schwieriges Thema. Also wir haben so Veranstaltungsformate, ne, wie können wir die Familie digitalisieren? Das klingt natürlich provokativ, aber das mit gemeint, wie können wir eigentlich digitale Kompetenzen beziehungsweise auch digitale Angebote für unsere Familie im Sinne wirklich des Gemeinsamen und auch gut nutzen. Also das ist eine Herausforderung. Und ich glaube, wenn man die Väter fragt, auch die Mütter, dann würden alle sagen, ja, durch Corona, durch die Digitalisierung haben wir einen riesen Fortschritt gemacht. Viele merken aber jetzt, dass sie es nicht gelernt haben, damit umzugehen. Ne? Und auch da setzt natürlich wieder Bildung ein. Also wie können wir tatsächlich es hinbekommen? Und das ist wirklich also eine Frage, die ich jetzt für mich auch noch nicht abschließend beantwortet habe. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal was zu sagen. Oder Philipp, du bist da ja auch mit vielen Unternehmen ja auch unterwegs. Wie man das am besten so macht, dass man auch den Eltern, also ich spreche jetzt mal von Vätern und Müttern, auch so ein bisschen die Angst nehmen kann, dass sie nicht so verschlungen werden von der Digitalisierung. Das ist ja so ein bisschen, das ist wie so ein Sog manchmal. Da muss ich noch den Podcast hören, dann muss ich noch, ne, das KI und jetzt kommt also KI ja auch noch dazu und so weiter. Also das ist ja wirklich für Eltern, die sowieso kaum Zeit haben, echt eine Herausforderung.
Vielleicht zwei Gedanken dazu. Also zum einen, ich bin ja auch viel im Ausland unterwegs, im Skandinavien und so weiter. Wir haben halt in Deutschland immer das Thema, dass wir eine eindeutige Antwort anstreben, ein Schwarz oder ein Weiß. Und so auch bei der Digitalisierung. Ja, es gibt einfach auf der einen Seite fast schon die radikalen Befürworter, für die es nur noch eine digitale Welt gibt. Und dann gibt es in Bayern, sagen wir liebevoll, solche Grantler, die das alles schlecht finden und nervig finden und überhaupt. Und die Wahrheit liegt natürlich, ja, wie in so vielen Bereichen, total in der Mitte. Aber jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt aus meiner Sicht. Es ist auch hier wieder eine Frage der Bildung. Ja, wenn ich nicht gelernt habe, mit diesen Tools und Instrumenten umzugehen, und am Ende des Tages geht es nur darum. Ja, es ist ein Mittel zum Zweck. Es geht gar nicht darum, sich hinzustellen, Uga Uga, ich bin the most digital dad or mom. Interessiert keinen Menschen, sondern es ist ein Instrument. Ja, wie ein Haushaltsgerät und ein Auto oder wie auch immer. Und da muss ich halt einen Führerschein machen. Da muss ich mich halt, muss ich Betriebsanleitung lesen. Da muss ich halt gucken, wie das geht. Nach der ersten Fahrstunde bin ich noch unsicher. Ja, aber irgendwann bin ich sicher. Und das sehe ich da genauso. Und da mangelt es einfach immer noch an Angeboten in manchen Branchen auch, wo die weit davon weg sind von den Themen. Und dann kann man natürlich nicht davon erwarten, dass die Leute das dann auch noch zu Hause sich selbstständig aneignen. So nach 20 Uhr, Kinder sind im Bett. So, und jetzt noch irgendwie Tutorial über generative KI gemacht. Dann wird noch die Masterclass geguckt und das. Also da müssen wir, glaube ich, schon mehr unterstützen, auch von Arbeitgeberseite, dass das in, sag mal, in die Routine mit integriert wird. Ja? Und das ist für mich der eigentliche Game Changer, über betriebliche Weiterbildung, die Leute auf ein Niveau zu bringen, dass sie das verstehen und nicht diese sinnlosen Debatten, die wir gerne in Deutschland führen, gut oder schlecht, Engel oder Teufel, sondern eine vernünftige, unaufgeregte Nutzung der Digitalisierung im Alltag.
Absolut. Und ich finde deine Idee ganz gut. Also so auch gerade im Sinne von, Mensch, warum nicht so eine Morgenroutine auch etablieren, als Arbeitgeber zu sagen, okay, pass auf, die erste halbe Stunde, ne, die in der Arbeitszeit, die nehmt ihr und könnt wahlweise, ob es jetzt eine Masterclass oder ne, ein
Spielt keine
Podcast zum
Rolle,
Thema
genau.
Vereinbarkeit ist, ob es, sage ich mal, zum KI ist, aber und ich meine, wir wissen ja selber alle, ne? Also Deutschland hat nur ein Kapital und das ist im Prinzip wirklich unsere Weiterbildung im Endeffekt oder unsere Kompetenz auch, sich da immer wieder auch fortzubilden. Da sind wir gut drin und dafür müssen wir aber Rahmen haben. Und gerade, also da spreche ich natürlich jetzt auch aus Väter- und aus Müttersicht, so da müssen gerade die Eltern, um die mitzunehmen, einen besonderen Rahmen haben, vielleicht auch einen besonderen Schutz und zu sagen, okay, ihr könnt wirklich eine Stunde, ne, oder eine halbe Stunde am Tag oder 20 Minuten, wie auch immer, nutzen frei, um euch weiterzubilden. Und diese Debatte, also Philipp, da bin ich ganz bei dir, die brauchen wir
Da
eigentlich.
stößt du ganz offene Türen, eins meiner Lieblingsthemen,
Ja, sehr schön.
Thema, weil wir einfach da noch lange nicht angekommen sind. Ja, es ist, also ich will es abkürzen, unsere Zeit läuft ein bisschen davon.
Ja.
Wenn Menschen im Job zwischen, sagen wir mal, operativen Bahnen sind und lernen, die Wahlmöglichkeit haben. Viele würden gerne lernen, aber die Anreizsysteme sind einfach so, du musst dich um das operative Problem kümmern, Montagmorgen, du musst dies und jenes tun und am Ende des Tages ist die Woche durchgerauscht und du konntest dich eben nicht damit auseinandersetzen.
Ja,
Quintessenz, solange wir nicht, sagen wir mal, wirklich auch institutionelle Mechanismen in den Unternehmen haben, andere KPIs, andere Metriken, was ist Erfolg? Was ist Wertschöpfung? Was ist wichtig? Wird sich, glaube ich, an diesem Teufelskreis nichts ändern, weil das Thema Bildung, Weiterbildung dann immer hinten runterfallen wird, als das mache ich dann mal, wenn ich mal kurz vor Weihnachten meine Sachen abgearbeitet habe. Ja, und dann wissen wir, dann ist es dann doch wieder nicht so.
Aber
Eigene Folge,
es
brauchen wir eine eigene
ja.
Folge für Volker.
Ja, absolut, absolut, total schön. Also du hast mich jetzt auch gerade sehr inspiriert, auch für meine Unternehmensberatung. Vielen Dank schon mal. Für
Freut
mich hat sich schon
mich.
gelohnt heute.
Freut mich. Und wir verheddern uns total hier in Diskussionen. Die Themen, die fliegen mit dir einfach nur so durch. Das ist wirklich wunderbar, Volker. Nichtsdestotrotz wollen wir auch dir die Möglichkeit geben, unsere, sagen wir mal, klassischen zwei Schlussfragen zu beantworten. Und ich starte mal mit der ersten. Ich würde gerne jetzt für dich nochmal so perspektivisch wissen, was denn für dich in nächster Zeit die Top 3 Prio-Themen für dich sind. Ja? Und du kannst dir überlegen, ist das jetzt eine persönliche Frage oder für das Unternehmen, für das, was du tust, aus ökonomischer Sicht, die Top 3 Prios in nächster Zeit.
Ja, ich fange mal mit dem Persönlichen an und gleichzeitig ist es aber auch was für meine Mitarbeiter, was ich sehr wichtig finde, weil ich glaube, die Persönlichkeitsfortbildung, ne, und also war ich schon immer ein Fan von, mich weiter zu qualifizieren als Unternehmer. Das ist für mich gerade nochmal sehr, sehr stark in den Mittelpunkt gerückt. Dieses Jahr mache ich eine NLP-Ausbildung. Ich gehe aber auch ins Schweigekloster. Also ich mache verschiedenste Sachen, um wirklich mich auch in Selbstführung, sage ich mal, auch zu schulen. Ich glaube, das mache ich auch mit meinen Mitarbeitern. Ich fahre auf ein Greater Festival, so, wo es wirklich ganz viele Weiterbildungsangebote gibt, wo ich ihnen Lust machen möchte, sich weiter zu qualifizieren, also wo ich auch selber als Vorbild komme. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, auch für unseren Erfolg tatsächlich auch. Der zweite Punkt, und klar, das ist natürlich mein absolutes Steckenpferd. Ich glaube, Netzwerke und Netzwerkarbeit wird in Zukunft noch viel, viel wichtiger. Also auch, um, sage ich mal, sich selber weiter zu qualifizieren, weil ich lerne unglaublich viel von meinem Netzwerk. Nicht nur von euch, sondern auch von Roman Geiders, von wirklich so vielen verschiedenen Menschen. Da bin ich so dankbar für, ohne dass ich dafür was zahlen muss. Das ist ja auch so das Schöne, dass man wirklich dann auch diese Netzwerkarbeit sowohl für sich persönlich wie aber auch natürlich für sein eigenes Unternehmen, wenn man selbstständig ist, oder auch für das Unternehmen, wo man selber ist, auch nutzt. Ich glaube, das wird extrem wichtig. Und da habe ich jetzt gelernt, und das nehme ich mir auch vor, tatsächlich eher in die Tiefe zu gehen. Also gar nicht jetzt so das Netzwerk, so, ne, nochmal 1000 LinkedIn-Kontakte oder wie auch immer, sondern eher zu gucken, mit wem kann ich mich eigentlich besonders gut verbinden, um tatsächlich auch meine Ideen, meine Herausforderungen auch weiter zu qualifizieren. Und ich glaube, der dritte Punkt, und da werde ich jetzt sehr politisch, und ich bin ja auch ein politischer Mensch, ich gründe gerade einen eigenen Bundesverband Vereinbarkeit für Mütter und Väter, weil ich in den letzten Jahren wirklich auch gesehen habe, dass aus der Familienpolitik, dass die Familienpolitik nicht verlässlich ist, dass zu wenig das im Prinzip auch kommt. Das sieht man ja jetzt auch aktuell in der mit der Familienministerin Lisa Paus. Die taucht ja so gut wie gar nicht mehr auf, im Endeffekt auch im Bereich Vereinbarkeit. Das ist eine Vollkatastrophe, sage ich mal, für die Eltern. Und das heißt, da bin ich dann wieder sehr politisch, sage ich mal. Und wir gründen gerade halt einen großen Bundesverband, um wirklich da mehr Gewicht, mehr Stimme den Eltern wieder, die ihre Stimme zurückzugeben. Weil, wie gesagt, die können nicht einfach auf die Straße gehen, nicht einfach, sage ich mal, ne, wie die Traktoren sich auf den Traktor setzen und alles blockieren. Das können Eltern im Endeffekt in dem Sinne nicht. Und deshalb setze ich mich da jetzt auch ehrenamtlich, auch politisch neben meiner Arbeit auch dafür ein.
Also, Volker, wunderbar. Wir freuen uns sehr, dass du erst ins Schweigekloster nach dem Podcast gehst. Das ist sehr gut. Ich komme zur letzten Frage. Und das wäre, wenn du jetzt als eine Empfehlung abgeben könntest, was wären deine drei Top-Skills, die man lernen sollte, hinblicklich auch Familie und ja, Unternehmen?
Ja, auch da fange ich mal mit dem ganz Persönlichen an, weil ich glaube, die Top-Skills sind auch gar nicht so schwer. Und wenn wir wirklich die Menschen fragen in Deutschland, was ist ihnen am wichtigsten, dann ist es immer die Familie, immer. So, und das ist ja auch das, wenn man wirklich am Ende des Lebens mal wieder zurückguckt, dann sagen ja alle, ja, die Beziehung und besonders meine Familie sind mir so wichtig. Und da hätte ich vielleicht gerne auch mehr investiert, also Beziehungsskills. Also ich sag mal so, ne, investiert wirklich als Vater, als Mutter viel, nicht nur in die Kinder, sondern auch in eure Partnerschaft. Weil die Partnerschaft ist die Basis dessen, ob Familie glücklich wird oder nicht. Also das ist so der erste Skill, den ich total wichtig finde, den ich auch persönlich sehr, sehr ernst nehme und mich da auch immer wieder auch selber manchmal auch wachrütteln muss, zu sagen, ja, mich daran erinnern muss, nicht nur zu arbeiten, sondern wirklich auch mir die Zeit zu nehmen, jetzt zum Beispiel auch für meine Mutter, die jetzt gerade auch ihren Lebensgefährten verloren hat. So. Also da wirklich sich bewusst die Zeit zu nehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Skill, wirklich, ne, in dieser verrückten Welt, in der wir ja leben. Ein zweiter Skill, den ich sehr, sehr wichtig finde und den habe ich auch schon ein bisschen angesprochen, ist diese persönliche Weiterentwicklung. Ich glaube, das wirklich, das kann ich nicht oft genug sagen. Ich glaube, ich bin wirklich nur an dieser Stelle in meinem Leben, weil ich immer wieder auch Menschen gefunden habe, auch so wie euch, wie Coaches, wie wirklich Mentoren tatsächlich auch, die mich ein Stück weit des Weges auch begleitet haben, wo ich gelernt habe, wo ich lernen durfte, wo ich mich hinterfragen durfte, sich diese Auszeit zu nehmen, also wirklich im Alltag und wie gesagt, nicht immer nur auf einer teuren Fortbildung oder so, und auch wirklich das Team auch zu nutzen, sich zu reflektieren. Das finde ich extrem wichtig. Wir lassen auch uns begleiten von der Organisationsentwicklerin, so, ne? Also solche ja, inspirierenden Persönlichkeiten, Menschen, wirklich, die wirklich zu binden. Und ich habe so einen Glaubenssatz, der sagt, wenn ich den noch sagen darf, also egal wo ich stehe, ich treffe immer den richtigen Menschen in meinem Leben, der mich über die nächste Schwelle oder über die nächsten vielleicht auch Schwierigkeiten, auch die Krisen hinweghilft. Und mit diesem Glaubenssatz bin ich so gut gefahren in den letzten Jahren. Das ist wirklich, das kann ich, also würde ich gerne einfach auch mitgeben, weil das ist wirklich ja, eine Erfahrung, die ich nie mehr missen möchte und die mein Leben so viel reicher auch macht. Und vielleicht das letzte Skill, weil ich glaube auch wenn ich jetzt, ich bin schon ein bisschen spiritueller Mensch, aber wir kommen jetzt in eine Situation, auch weltweit, wo tatsächlich die Schwarmintelligenz, also die Netzwerkarbeit, so wichtig ist, dass man sich selber auch bewusst werden sollte als Vater und als Mutter, als Familie, wo ist eigentlich wirklich mein Netzwerk? Also was ist wirklich verlässlich im Prinzip auch? Wer kann mir jetzt in vielen Situationen auch weiterhelfen? Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich auch denke, da sollte Mann, Frau wirklich ja natürlich viel von lernen und natürlich auch in unseren Netzwerken. Das sage ich jetzt mal ganz ganz egoistisch auch. Da können wir auch in unseren Netzwerken und da haben wirklich über 15.000 Väter inzwischen in unseren Netzwerken. Und ich glaube, da lernen sie wirklich so Basics und so wichtige Punkte, die jetzt in Zukunft, wo wir viel, viel mehr resilient, wo wir viel mehr auch im Prinzip auch aufeinander aufpassen müssen. Und da sind Netzwerk und Netzwerk-Skills tatsächlich auch Beziehungsskills so extrem wichtig.
Lieber Volker, ganz herzlichen Dank. Ja, das war nochmal ein sehr schönes Schlusswort mit ganz praktischen Tipps. Freut uns sehr, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, auszutauschen, zu reflektieren. Ich glaube, wir bräuchten noch eine zweite Folge. Aber für heute
Gerne.
erstmal vielen Dank und für dich alles Gute und vielen Dank auch für dein tolles Engagement.
Ja, ich danke euch beiden wirklich für eure Arbeit, aber auch wirklich die tollen Fragen. Also es ist wirklich ein toller Podcast, so den ich natürlich jetzt auch nochmal in meinem Netzwerk auch bewerben werde. Also vielen, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier auch nochmal so ein bisschen in die Tiefe zu gehen, was ist wirklich mein Thema auch dieses Jahr sein soll.
Also ich darf auch Dankeschön sagen, Volker. Das war heute das Gespräch von der Marching Band bis zu den Netzwerken, wo man immer die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt trifft. Das war unser Gespräch mit Volker Beisch, Gründer und Geschäftsführer des Väternetzwerks Compadres. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben für jemanden, der ebenso wundervoll erzählen kann wie unser Volker heute, dann einfach eine E-Mail unter podcast@i40.de senden. Mit unserem Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast können Sie ja verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und diejenigen, die öfters dabei sind, Sie wissen es eh, Philipp und ich, wir machen wieder Purzelbäume, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder mal heißt, bleibt es digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Korak.